Der Fotograf Peter Lindberg ist vor einem Monat verstorben. In der Folge möchte ich ein bisschen was über ihn und sein Werk erzählen. Und es geht um DIY-Merchartikel. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten. Das hier ist eine Folge, die so zweigeteilt sein wird. Ich werde einmal viel über den Fotografen Peter Lindberg erzählen, werde einen kleinen Überblick über sein Werk und seine Person darlegen. Und ich werde in einem zweiten Teil etwas über meine Erfahrungen mit Selfmade-T-Shirt und Taschendruck berichten. Darüber habe ich einen Artikel geschrieben in meinem Blog, der ist in den Shownotes verlinkt. Und da habe ich auch mal eine Frage bekommen, ob ich dazu nicht vielleicht mal auch eine Folge aufnehmen kann. Und das dachte ich mir, presse ich jetzt hier einfach mal so mit rein, weil da hat jeder was davon. Also die halt Lust haben auf Fotografie-News oder Fotografie-Sachen, können mit Peter Lindberg sich zufrieden schätzen. Und die sagen so, hey, ich interessiere mich für so, ja, Merch-Thematiken und für so Bastel-DIY-Kram. Die können eine lustige Anekdote von mir hören, wie ich es ja versucht habe, als Mensch mit zwei linken Händen so ein bisschen Sachen auszuprobieren und da auch kläglich gescheitert bin, um es mal vorwegzunehmen, aber eine lustige Geschichte zu erzählen habe. Ja, jetzt fangen wir mal gleich mit dem ersten Teil an. Ein so ein Nachruf auf Peter Lindberg. Peter Lindberg ist vor einem Monat verstorben. Und er war einer der großen Modefotografen aus Deutschland. Und ein paar Worte vorab. Ich selber konnte sehr lange nicht so viel mit ihm anfangen, wenn ich ehrlich bin. Weil in den 80er, 90er Jahren wurden immer so zwei große Modefotografen ja immer präsentiert in den Medien. Das eine war Helmut Newton und Peter Lindberg. Und bei Newton war das halt immer so, ja, das war der hat Aktfotografie gemacht und wurde immer so als sehr provokant dargestellt. Und Lindberg, der war eigentlich nur so als Modefotograf in den Medien. Und ich wusste auch so ganz lange nicht so, ja, wofür steht er jetzt genau? Also ich hatte ein paar Interviews von ihm mal gehört und wusste auch so ungefähr, was er macht. Also ein paar Vogue-Fotos kannte ich von ihm natürlich, aber ich habe mich nie so wirklich mit seinem Werk auseinandergesetzt. Und das hat sich dann mal vor ein paar Jahren geändert, weil mir jemand so einen riesigen Fotobildband von ihm geschenkt hat. Also das ist ein Bildband, der heißt The Different Vision on Fashion Photography und der ist im Taschenverlag erschienen. Link zu dem Buch in den Shownotes. Also Bücher vom Taschenverlag sind eigentlich immer sehr fair, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das ist auch spannend, wenn man wirklich halt mal sich mit dem Werk von Lindberg auseinandersetzen möchte. Kann ich nur empfehlen. Gerade wenn jemand an Porträtfotografie interessiert ist. Und dann habe ich halt mich durch diesen Bildband mit ihm wirklich auseinandergesetzt und auch mit weiteren seiner Werken und habe irgendwie auch mehr Interviews von ihm geguckt, Dokumentationen und fand den sehr interessant und habe sein Werk schätzen gelernt. Also war dann auch sozusagen Fan und dachte mir so, hey, das hat ein paar spannende Sachen gemacht. Und auch noch wichtig, der hat die Modefotografie der 90er Jahre wie kein anderer geprägt. Und jetzt, ist das, weil er ja vom Monat verstorben ist, gab es natürlich so ganz viele kurze Videos und Nachrufe und wie das ja immer so ist. Und ich dachte, ich warte mal damit so ein bisschen und kann die Folge nutzen, um ein bisschen länger was zu erzählen, um mir so ein paar Punkte rauszupicken, die vielleicht spannend sind und die vielleicht in anderen Berichten oder anderen Erzählungen so ein bisschen zurückzukommen sind. Ich werde viele Sachen aus Videos und Dokumentationen rausnehmen. Also ich werde dazu viel in die Shownotes packen. Also wer Interesse daran hat, der sollte auf jeden Fall da mal vorbeischauen in meinem Blog. Bei YouTube gibt es da ganz viel. Darauf werde ich mich beziehen und werde das auch alles verlinken. Und ja, jetzt geht's los. Er wurde geboren als Peter Brodbeck 1944 und ist am 3. September 2019 in Paris verstorben. So, was lag jetzt dazwischen? Dazwischen lag, wenn man sich mal seine ersten Jahre anguckt, dass er halt eigentlich so ein nicht so stetes Leben hatte. Also der war halt so ein Künstlertyp. Ist vom Ruhrgebiet aufgewachsen, ist dann mal nach Berlin gezogen, hat da Kunst studiert, war dann Maler, ist dann auch mal, nachdem er, also er hat zuerst so eine Ausbildung gemacht als Schaufensterdekorateur, ist dann halt nach Frankreich getrampt oder hingezogen sozusagen, ist da wie so ein Jahr auf Reise gewesen oder länger und hatte lange mit Fotografie nichts zu tun und hat dann irgendwann über einen Bekannten, als er dann wieder nach Deutschland zurück ist, den Hinweis bekommen, Mensch, mach doch mal was Richtiges. Was steht das? Da ist ein Modefotograf in Düsseldorf. Da kann ich dich vermitteln. Der sucht einen Assistenten und das wäre doch was für dich. Und da hat der mit der Fotografie angefangen und ist da hängen geblieben sozusagen und hat damit dann Karriere gemacht. Und hat dann erst mit der Fotografie angefangen und wurde dann zum einen der größten oder dem größten Modefotograf aus Deutschland der 90er Jahre. Was ist jetzt so besonders und was ist so sein Darstellungsstil und? Das ändert sich natürlich, ja. Aber so ein paar Sachen möchte ich rausgreifen, also bezogen auf Porträts. Also wenn ein Fotograf lange fotografiert, ändert der so ein bisschen seinen Stil. Klar, er behält manche Sachen immer bei, aber man kann natürlich sagen, der hat da halt viel Farbe fotografiert und dann nachher gar nicht mehr, wenn es ging. Sprich, er ist bekannt für Schwarz-Weiß-Motive. Schwarz-Weiß ist so sein Ding. Er hat auch in Interviews gesagt, er findet Schwarz-Weiß, ich sag mal, ausdrucksstärker. Den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr. Aber er hat natürlich auch, wenn man als Fotograf anfängt, Farbfotos machen müssen. Und wenn der Kunde halt ein Farbfoto haben möchte, dann liefert er das auch. Aber für seine Kunstsachen hat er sehr viel Schwarz-Weiß gemacht. Und er hat auch die Darstellungsart der Frauen im Gegensatz zur Modefotografie, die andere Kollegen von ihm gemacht haben, sehr geändert. Die haben nicht gelächelt. Also er hat im Interview mal gesagt, Lächeln ist das Dümmste, was man fotografieren kann. Also ja, Lächeln ist so stupid sozusagen. Und bis er 27 war, hat er halt nicht fotografiert. Und dann mit 27 angefangen und zur Namensgeschichte. Er ist ja eigentlich als Brodbeck und nicht als Lindberg geboren. Und das ist auch so lustig. Das hört man in jedem Interview von ihm. Er erzählt dann, ja, ich wollte mich da als Fotograf selbstständig machen. Und dann gab es da in der Region in Düsseldorf da schon jemand, der Brodbeck hieß als Fotograf. Und der hatte wohl immer Geldschulden, war verrufen und dann brauchte ich halt einen Künstlernamen. Und also einen neuen Künstlernamen. Er hatte wohl auch schon so einen Künstlernamen, als er Maler war, aber als Fotograf halt einen richtigen soliden Namen. Und dann hat er halt im Telefonbuch noch schönen Namen gesucht, wie er so erzählt hat, und hat sich halt dann Lindberg genannt. Und was ist jetzt so, was war sein Ding, wo man sagen kann, die muss man kennen, das ist halt das Coole, das hat er gemacht, was war so sein Punkt, wo Leute oder Sachen oder Epochen geprägt hat. Er ist oder gilt als Entdecker und Schaffer der Supermodels. Das heißt, es war wohl so die Geschichte, dass er angefragt wurde von der Vogue, dass er doch mal einen Titelbild fotografieren sollte. Er war davor schon als Modefotograf bekannt und dann meinten die Vogue, hey Mensch, mach doch mal was für uns und so weiter, eine Fotostrecke oder was auch immer. Und meinte er so, naja, wisst ihr, das passt nicht so, das, was ihr so haben wollt. Das ist nicht so das, was ich gerne fotografieren will. Also den Frauentyp, den ich gut finde, den finde ich in eurem Magazin nicht. Und dann meinte ein Chefredakteur damals, naja, dann machen wir das doch so, dass du dir die Modelle aussuchst und du komplett freie Hand hast und für uns ein Set fotografierst. Und dann ist es ja so, wie du es haben willst. Und die Freiheit haben sie ihm gegeben. Und er hat dann halt ein paar Modelle sich ausgesucht, ist dann mit denen zum Strand gefahren, hat dann einfach nur so Schwarz-Weiß-Fotos gemacht von relativ wenig geschminkten Modellen oder gar nicht geschminkt oder so sehr, also nicht dem Stil entsprechend, in nur so weißen Hemden. Also wirklich sehr, sehr karg, wenn man es mit anderen Vogue-Produktionen vergleicht. Und das hat er halt dem Chefredakteur gegeben. Der meinte dann so, interessant. Und dann sind die Sachen in der Schublade verschwunden. Und dann dachte er, okay, das war's dann. Das heißt, die haben die nicht genommen, die Bilder. Und dann strich so ein bisschen Zeit und da gab es einen Redakteurwechsel. Also sprich, der Chefredakteur der Vogue änderte sich. Anna Wintour, die übernahm dann die Chefredaktion der Amerika Vogue. Und man muss das so sehen, Vogue war damals halt sehr einflussreich in der Modebranche, das ist ja immer noch, aber damals noch viel mehr. Es gab halt keine Fashion-Blogger, sag ich mal, sondern die waren halt wirklich die Macher. Und der Witz ist der, die hat dann halt die Bilder rausgekramt und gesagt so, hey, die nehmen wir. Dann ist in den 90er Jahren das so gewesen, dass halt dann, also das eine Foto wurde ein Coverfoto und dann war es halt so, dass diese Modelle, die auf diesem Bild waren, die wurden dann halt prägnant als die Supermodelle, weil die immer gefragter wurden, der 90er Jahre. Und als auf den Fotos waren, glaube ich, auf dem einen Strandfoto waren drauf Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Cindy Crawford und Christy Turlington. Und dann später kamen auch Kate Moss und Claudia Schiffer dazu. Und Heidi Klum ist sozusagen so die letzte große Supermodel-Frau, so die noch davon mitprofitiert hat, die noch rübergeschwappt ist, weil seit den 90er Jahren gibt es keine Personen mehr, die so groß sind, wie die Supermodels, die in den 90er Jahren damals waren. Und ja, Peter Lindberg war der Erste, der das fotografiert hat. Er hat die zum ersten Mal so viele Leute auf ein Bild zusammengebracht, die davor relativ unbekannt waren und danach richtig bekannt wurden und hat quasi auch die Stars gemacht. Ja, also galt als Starmacher, weil wenn man sich mit den 90er Jahren und Supermodellen mal beschäftigt, das waren die Werbeträger und ja, die Modebranche will das heute vielleicht auch nicht mehr so haben, sich von einzelnen Leuten abhängig zu machen, weil wenn man sich es anguckt, es war eine Handvoll Modelle, die waren alle bei Elite-Models, die konnten halt dann die Preise bestimmen und jede Marke wollte halt ein Supermodel haben, um halt was anzupreisen und da haben die auch entsprechend Geld verdient und die Modeindustrie und andere Industrien waren von denen in Anführungszeichen abhängig. So. Ja, das war so die Situation, die man am Ende hatte und die hat quasi Peter Lindberg mit seinen unschuldigen Fotos ausgelöst, die sehr künstlerisch, ja, schwarz-weiß-lastig sehr gut waren und das ist eine amüsante Geschichte. Fairness haben muss man sagen, wenn man zurückguckt, es war wohl so, dass einige Leute dann die Modelle auch quasi am Anfang so ein bisschen gepusht haben. Zum Beispiel George Michael hat ein Video gemacht, ich glaube Freedom. Und im Freedom ist es so, dass er, glaube ich, gar nicht zu sehen oder ist oder nur minimal. Und du immer halt diese Supermodelle siehst. Du siehst halt so Fashion-Bilder und er singt darüber sozusagen. Also die Stimme kommt, glaube ich, erstmal auf oder er wird noch manchmal reingeschnitten. Und ja, George Michael war damals riesiger Star und Freedom war ein riesiger Hit. Und Supermodelle auch, Fernsehen das Medium. Ja, so war das alles in der Zeitgeschichte zu verankern. Stichwort Zeitgeschichte, also diese Epoche der 90er Jahre, Vogue, hat auch ja, viel geprägt. Und wer den Film Der Teufel trägt Prada kennt, die Hauptfigur ist angelehnt an die damalige Vogue-Chefin Anna Wintour sozusagen. Also Der Teufel trägt Prada, da wurde halt an der Windtour nochmal so eine Art Denkmal gesetzt, in Anführungszeichen. Und noch Fun Fact aus Zeitgeschichte, die ich nochmal erwähnen wollte. Zurück zu den Bildern, die Peter Lindberg bekannt gemacht haben. Die Bilder waren, glaube ich, mit wenig Make-up. Also Lindberg hat später mal gesagt, Make-up ist, wie man ein Haus streicht. Also er war nicht so ein Freund von viel Make-up. Und ja, es gibt so ein paar interessante Videos oder Berichte, wie er gearbeitet hat, auch später. Zum Beispiel gibt es da bei YouTube so ein ganz tolles Video, wo er noch so eine Fashion-Shooting machen will in einem Pariser Park und irgendwie hat die Idee, so eine, ja, entwickelt so eine Geschichte, so mit einem Liebespaar oder mit Hunden und so weiter. Und dann finden die raus, oh, in dem Park sind Hunde verboten. Und dann schließt er sich so mit dem kurzen Parkwächter zusammen und ich weiß halt auch nicht, wie viel dafür für die Reportage gestellt wurde, weil normalerweise ist ja klar, wenn man sieht, okay, Hunde sind verboten in einem Park oder kennt man ja, wenn man die Location auscheckt. Naja, jedenfalls fand ich diese Dokumentation oder diesen Beitrag ganz interessant. Ich werde den in den Shownotes verlinken. Weil er so ein bisschen auch das Menschliche von ihm zeigt, wie er gearbeitet hat. Und der war ungeheuer sympathisch. Also alle Interviews, die ich von ihm gesehen habe, ungeheuer sympathischer Typ. Dann eine andere Sache, die er gemacht hat, er hat auch ein paar Kunstprojekte nebenan gemacht. Also immer so Kunstfilme und andere Sachen, die nicht so bekannt wurden. Er hat einmal diesen Stil entwickelt oder mitgeprägt, Industrie und Fashion-Fotografie zu kombinieren, also sprich irgendwie im Ruhrgebiet diese Industrieanlagen, also von Zechen und riesige Industrieräder und dergleichen, kombiniert mit einem Modell, was davor steht. Da war ja auch einer der Ersten oder der Erste, der das gemacht hat, weil kommt aus Duisburg und ja, Ruhrgebiet verbunden. Das ist auch interessant zu sagen. Danach wurde es natürlich oft kopiert, aber wenn man die Zeit rück betrachtet, da war so Fashion eher sowas ja, elegant, verspielt und irgendwie so muss wow aussehen, Hochglanzfotos. Und er hat das Ganze ein bisschen runtergebrochen. Ja, wie hat er gearbeitet? Was ist so sein Stil? Ja, wenn ich mir so Videos angucke, wo man sieht, was er gemacht hat, er hat viel fotografiert. Du siehst halt viel Klick, 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 Klick. Also er sagt, okay, beweg dich mal, lauf mal dahin. Und dann wird halt so eine Bewegung und so eine Strecke fotografiert und das hat was Natürliches. Er hat wohl bei Porträts, das habe ich in einem anderen Interview gehört, dass er da auch viel über die Kamera geguckt hat, gar nicht auf den Sucher, sondern so, hey, erzähl doch mal was, sich mit den Leuten beschäftigt hat und dann ausgedrückt hat. Also eine Methode machen viele Porträtfotografen. Er hat so zwei Bereiche, also viel Porträt, also Stars von Brad Pitt über die ganzen Großen auch, klar. Und halt Model und Fashion und da ist wahrscheinlich die Arbeitsweise eine andere, dass er bei einer Fashion-Serie sicherlich, wenn er so eine Bewegungssache oder so ein Set fotografiert, anders fotografiert als beim Porträt. Aber bei den Fashion-Sachen fand ich, dass er viel eher auf Masse gemacht hat. Dann wird auch gesagt in einer Dokumentation, dass er halt ohne Stativ gearbeitet hat, immer in Bewegung, also das bestätigt das ja. Und aus seinen Bildbänden oder aus vielen Sachen, die er dann gemacht hat, erkennt man halt, dass Schwarz-Weiß sein Medium war. Also die Supermodels am Strand sind auch mit einer kleinen Kamera entstanden. Das war nicht viel Technik. Und wenn man sich also ein Bild mal anguckt, den ich genannt habe im Taschenverlag, da sind auch viele Fotos dabei, die interessanterweise technisch nicht so perfekt sind unter heutigen Gesichtspunkten. Das ist, finde ich, auch immer interessant. Da war ein Foto von 1991, was Christy Turlington zeigt, was halt sehr unscharf ist. Das ist, wo man sagen kann, so ja, alle bekommen im Fotokurs oder überall in der Literatur liest du immer, Augen müssen scharf sein, so muss ein Bild sein und so weiter. Und wenn du so ein Bild hast, jemand zeigen würdest im Fotokurs, ja, also so Volkshochschule irgendwo Spandau Süd, der würde dann sagen so, nee, ist ja unscharf und es muss knackig scharf sein und wie auch immer. Also die ganzen Typen, die dir heute was erzählen wollen, die sagen, hey, ich habe Ahnung von Fotografie, die würden so ein Bild raussortieren. Und der Typ war halt einfach auch Künstler und hat gesagt, so, hey, das ist ein gutes Foto, das hat was, hat eine Stimmung. Und solche Bilder konnte er dann auch in die Vogue bringen, also, was ich auch interessant fand. Also weiß nicht, ob es heute noch gehen würde, muss vielleicht schon einen großen Namen haben, aber er konnte halt mit den Regeln auch so ein bisschen brechen. Ja, ein leicht unscharfes Bild von Christy Turlington, glaube ich, eine Halbtotale, wo man so die linke Hand zeigt den Stinkefinger, also ist irgendwie so, ja, sehr provokant auch, und das Kleid hat so Rosenelemente. Ja, das ist schon eine Aufnahme, die würdest du wahrscheinlich heute nicht mehr so in die Vogue kriegen. Und das Bild steht natürlich auch im Kontrast zu vielen gestochen scharfen Fotos im Buch, weil normalerweise würde man sagen, so, ja, warum ist ein Bild da drin, aber er hat unscharfe Bilder, er hat auch gestochen scharfe Bilder, er hat also eine Bandbreite an Bildern. Und das macht es ungeheuer stimmungsvoll. Und deswegen würde ich jedem raten, guckt euch mal das Werk von ihm an. Der Bildband ist eine gute Sache. Den gibt es bestimmt auch in einer gut sortierten Buchhandlung zum Durchblättern. Wenn ihr in Berlin seid, empfehle ich euch den Bücherbogen am Savignyplatz. Der hat viele gute Bildbände. Ansonsten ist es so, dass ich wirklich sagen würde, heutzutage könnte man mit dem Bild wahrscheinlich nicht mehr so punkten, weil es heute stärker verpönt ist. Weil wer macht heute noch unscharfe Bilder? Ja, also Kameratechnik ist mittlerweile so gut, das ist, wenn du es nicht gezielt machst und mit Bewegungsunschärfe arbeitest und sagst so, hey, ich will das jetzt so machen, macht das nicht. Also macht das keiner in der Masse. Was hat er gemacht? Ja, viel Mode, viele Porträts, also die ganzen großen, Karl Lagerfeld hat er porträtiert und. Und dann ist so ein Punkt, er hatte eine Lücke im Lebenslauf, also er war ein Jahr auf Tour durch Frankreich und Spanien, oder vielleicht ein bisschen länger als ein Jahr. Jedenfalls war er da halt auch in Arles, um halt seinem großen Idol Van Gogh nahezukommen, weil der hat halt in Arles gemalt. Also jeder, der sich mit Van Gogh auseinandergesetzt hat, der stößt automatisch auf Arles, weil, ja, da hat er halt dieses eine ganz bekannte Bild mit dem Innenhof gemalt, den man auch noch sehen kann, den Innenhof von meinem Arles. Ich war vor ein paar Jahren da, ist eine tolle Stadt, kann ich jedem empfehlen. Also Provence und Haute-Provence ist wunderschön. Und ja, hat dann halt, wie gesagt, in Düsseldorf, dann nachdem er zurück war, irgendwann mit der Fotografie angefangen, hat bei Hans Lux gelernt, also dem Düsseldorf-Fotografen, den da unter die Fittiche genommen hat, und hat dann schon nach 2 Jahren ein eigenes Studio eröffnet. Und dann ist noch so eine weitere Sache, wo im Lebenslauf nicht klar ist oder wo ich immer nicht so absehen kann, so, wie kommt der Stern, wie wird er auf den aufmerksam? Und bei Interviews hat er immer gesagt, so, ja, hat mal Fotoarbeiten abgeliefert und dann hat er irgendwann mal ein Telefonat vom Stern bekommen und die wollten halt und. Und ja, dann ist es halt so, dass er dann quasi nach Paris gezogen ist und dann gehen die ganze Sache los mit Modefotografie und. Ja, das ist so quasi der Nachruf in Anführungszeichen auf Peter Lindbergh gewesen. Genialer Fotograf, hat tolle Arbeiten abgeliefert. Mit dem sollte man sich auf jeden Fall auseinandersetzen, also kann ich nur empfehlen. Jetzt noch ein kleiner Zwischenschub, weil wir gerade bei Fotografie noch sind. Es gibt eine Hip-Hop-Fotografin, die heißt Katja Kuhl, die ist sehr bekannt. Und da gibt es ein Interview, was ich euch auch ans Herz legen möchte, bei so einem Hip-Hop-Medium. Und da bin ich drüber gestolpert und das Interessante ist, die hat halt Musiker fotografiert und ist dann so ein bisschen in diese Hip-Hop-Schiene reingeraten, hat dann ganz viele Fotos von bekannten Rap-Künstlern, Kool Savas und gemacht aus den Anfangsjahren, als er diese Rap-Welle angefangen hat und ist jetzt immer noch ganz stark dabei involviert und macht auch viele Videos, also dreht Videos und hat auch ein Tokyo-Hotel-Video gedreht und. Also die ist halt in dieser Star oder in der Anführungszeichen Musikfotografie drin. Und das Interessante ist, es gibt wenig Interviews mit ihr, aber ein Hip-Hop-Magazin hat sie mal interviewt ausführlich. Und die Fragen sind leider alle so ein bisschen auf, ja, Musik bezogen. Weil da muss man schon so ein Musiknerd sein, um das alles so nachzuvollziehen, glaube ich. Ich finde die Person aber ganz spannend und möchte Katja Kuhl jetzt mir empfehlen, weil, was ich sehr gut an ihr finde, sie hat einen Blog. Und in dem Blog hält sie immer fest, was sie macht. Und das seit 10 Jahren, und zwar wöchentlich. Und das finde ich sehr gut. Also ich blogge ja auch seit x Jahren, aber nicht mehr wöchentlich und nicht in der nicht in dieser akribischen Art und Weise. Und erschreckenderweise glaube ich, dass der Blog nicht so bekannt ist und nicht so Fame und Zuwendung bekommt, den er verdient. Weil die ist eine große Fotografin, aber in den multimedialen Plattformen oder überhaupt nicht so vertreten, wie sie eigentlich sein sollte. Also klar, sie ist super vernetzt und man kennt halt immer, wenn Leute Bilder gepostet haben, aha, sie hat die fotografiert. Interessant. Aber das wollte ich jetzt nur mal erwähnen. Also ein Tipp von mir, guckt mal bei Katja Kuhl vorbei. Link von ihrer Internetseite in den Shownotes und guckt euch das Interview von ihr an, wenn ihr an Musikfotografie interessiert seid. Da lässt sie auch so ein paar Infos über die Industrie durchblicken. Und die ist schon lange im Geschäft und erzählt dann auch halt, wie sie ja in der Dunkelkammer angefangen hat. Und heute ist es natürlich anders, aber es ist ganz spannend. Jetzt letztes Thema. Es geht um DIY-Merch. Ich habe einen Blogartikel dazu geschrieben. den werde ich auch in den Shownotes verlinken, findet man in meinem Blog, wie ich Taschen selber bedrucke mit so typischen Mitteln, die im Internet kursieren, die leicht gelingen sollen, wo jeder ganz easy peasy sich so ein schönes, super tolles T-Shirt oder eine Stofftasche oder irgendwas bedrucken kann. So, man muss dazu sagen, ich habe zwei linke Hände. Also ich bin handwerklich jetzt recht ungeschickt. Das ist vielleicht untertrieben. Also kaputt machen kann ich. Alles, was konstruktiv ist, da brauche ich immer mehrere Anläufe. Ja? So, um es mal böse zu formulieren. Ja? Okay, es wird ja schon ein halber Rant. Aber egal. Es ist wirklich so, ich bin nicht der Talentierteste. Und dann dachte ich mir so, gut, teste ich es mal aus. Unter dem Aspekt auch, was kann denn jemand leisten, jetzt vielleicht nicht so der Geschickte ist? Weil die ganzen Videos sind immer so aufgebaut, so hey, guck mal hier ganz easy, wir packen es rauf, wir machen hier einmal rüber, bügeln es auf und zack, fertig ist unser tolles T-Shirt und sieht super aus. Kann jeder. Ja? Pustekuchen kann jeder, so ein Quatsch. Also ich habe es mal ausgiebig ausgetestet, ich habe drei Verfahren getestet. Einmal so DIY-Aufbügelfolie, also sprich, jeder kennt ja Transferfolie, druckt man sich auf, bügelt auf, funktioniert. Das ist eine simple Methode. Was ist jetzt aber, so meine Maxime war, für wenig Geld, so auf die Schnelle. Was ist jetzt aber, wenn ich die DIY-Methode nehme, ich drücke es auf Papier aus und mantle es selbst als Folie mit ja, Frischhaltefolie und bügel es dann auf. Erschreckenderweise, das Experiment hat ziemlich gut geklappt. Das war so im ersten Angucken, hat funktioniert. Wenn man jetzt die Sache aber länger nutzt und so eine Tasche mit so einem aufgebügelten Ding im Betrieb hat, ja, ist das Ding Schrott. Ganz ehrlich, das ist halt, der Flitter sieht wirklich schrecklich aus, kann ich keinem empfehlen. Gut, das war der erste Erfolg und die erste Pleite. Dann eine andere Sache, ja, so Stenzeldruck. Also sprich, man schneidet sich eine Schablone aus und sprüht dann mit Stoffmalfarbe über so eine Tasche, über so einen Jutebeutel oder macht es halt so mit Farbe, die man halt rüberrollt. Also ich habe jetzt die günstigste und einfachste Methode genommen. Ich habe so ein Sprühzeug genommen. Da muss man gucken, dass man gut rübersprüht. Sah auch nicht so geil aus. Also Schablone ausschneiden war schon mal so ein Ding. Also du hast dann Cuttermesser, wenn du gut bist. Was hatte ich? Ich hatte kein Cuttermesser. Ich hatte halt irgendwie nur so ein altes Rasiermesser, ein altes, ja doch, Cuttermesser. Aber wenn du gut bist, hast du ein Skalpell. Ich hatte nur so ein etwas älteres Cuttermesser. So. Und die Schablone wurde schon nicht gut, war recht aufwendig. Es funktioniert. Also wenn du gut und sauber arbeitest, ist das auf jeden Fall eine Methode. Man sollte auf jeden Fall keine Sprühfarbe nehmen, weil die aufzutragen ein bisschen schwerer ist, fand ich. Also es hat dann so einen eigenen Look. Aber wenn man halt so mit so einem Rollding agiert, glaube ich, kann es für jemanden, der basteltechnisch geschickt ist, schon eine Methode sein. Also da war die Farbe jedenfalls haltbarer und war okay. Obwohl, die Taschen sehen alle halt echt nicht so toll aus. Also das sieht aus, wie als hätte so ein dreijähriges Kind irgendwie mal mit Farben rumgebatscht. Wenn ihr da euch anguckt, was ich da verbrochen habe, guckt mal irgendwie in meinem Blog vorbei. Und jetzt zum eigentlichen Punkt, also das dritte Verfahren, was von allen immer gehypt wurde, wo alle im Internet gezeigt haben, super easy, super simpel, super toll, Lavendeldruck. Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, Lavendeldruck ist der letzte Mist. Lasst die Finger vom Lavendeldruck. Also erster Punkt, es hat bei mir nicht geklappt. Okay, ja, für andere klappt es vielleicht, ich habe vielleicht den falschen Stoff oder das falsche Öl genommen, aber naja. Zweiter Punkt, wenn ihr es wirklich macht, eure Bude riecht und eure Sachen, es riecht alles nach Lavendel. Es ist so geruchsintensiv, ihr braucht schon mehr Lavendelöl. Und schrecklich, also, um es kurz zu erklären, man druckt sich eine Vorlage aus, geht nur mit einem bestimmten Drucker, also es geht halt nur mit dem Laserdrucker, technischer Drucker klappt es nicht. Dann haut man dieses Lavendelöl drauf, auf diesen Ausdruck, legt den Ausdruck auf eine Tasche und dann drückt man die Farbe durch. Also man nutzt halt dieses Öl sozusagen als Druckmittel und das hat bei mir ein ganz schwaches Ergebnis erzeugt, ein ganz schwaches Ergebnis. Aber ich habe wirklich meine ganze Wohnung irgendwie lavendeltechnisch irgendwie eingefärbt und die Tasche riecht immer noch nach mehreren Waschen. Also das war echt ein mega Reinfall. Und wenn du das in einem Video dir anguckst, ich werde vielleicht so ein Video auch mal verlinken, oder ich verlinke den Artikel, da sind genug Videos verlinkt, dann siehst du immer so, hey, guck mal hier, ich pack's rauf, guck mal, ich mache es, zack und so weiter, läuft alles easy. Also da ist keiner, der kritisch sagt, so Leute, wenn ihr zwei linke Hände habt, klappt nicht alles immer. Ja, also das so viel zu dem Thema. So, und dann habe ich mich damit weiter beschäftigt, weil ich so Sachen spannend finde. Also mein Grundgedanke war auch, ich wollte jetzt nicht so geile DIY-Sachen machen, sondern ich wollte halt Picasso-Style mal was anderes probieren, um mir Inspiration und Ablenkung zu suchen. Hört sich jetzt so ein bisschen künstlerisch verkopft an, ist es auch, aber das hat Picasso auch gemacht. Der hat wunderbar zeichnen können und hat dann angefangen so, ich mach mal Töpfern, ja. Also, ja, versuche ich einfach mal so, war in Südfrankreich da und hatte da so eine Künstlergruppe, die mit Lehm oder Ton oder was gearbeitet haben, hat dann wirklich nur getöpfert und hat dann auch so eine Reihe von Töpferwaren produziert, hat dann aber, glaube ich, nach einer Zeit gesagt so, nee, das ist es nicht, das ist kicki, ist nicht meins. Und Fotografie ist ja sehr, wie soll ich sagen, mittlerweile sehr steril, hygienisch geworden. Also du musst nicht mehr in der dunklen Kammer irgendwie dich mit Bildern auseinandersetzen oder mit Fotolösungen oder irgendwas machen. Du musst einfach nur sagen, so Knöpfchen drücken, Bildbearbeitung. Also du brauchst halt dieses Handwerkliche, was du früher mehr brauchtest, ja, dass du irgendwie auch so ein Skill brauchtest, wie du Sachen entwickelst, brauchst du jetzt quasi nicht mehr oder viel weniger. Beziehungsweise du hast viel mehr Mechanismen, dass es halt alles ins Lot kommt, wenn du was verbockt hast, und ist auch gut so. Aber ich hatte mal wieder Lust, so hey, mal was Handwerkliches, und hatte überlegt, ob ich meine alte Dunkelkammer-Sachen rauskrame, und dachte mir so, ich habe noch im Keller eingelagert, einen Vergrößerer, und habe auch noch Negative und so weiter. Habe aber gedacht so, nee, das ist Quatsch, was Neues. Und bin dann halt auf diese Drucksache gekommen. Und das nächste Ding ist, aber da glaube ich, werde ich mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, Siebdruck. Ich bin dann auf den Siebdruck gekommen, und das ist ein Verfahren, wo man auch Grafiken drucken kann. Das fand ich ja sehr spannend, weil Andy Warhol wurde damit berühmt und bekannt mit Siebdruck. Also Andy Warhol kam von der Druckerei und Branche auch, und hat mit Siebdruckverfahren und so viele seiner bekannten Werke auch gemacht. Und habe mich mit Siebdruck beschäftigt und bin auf eine Internetseite gestoßen, die heißt www.siebdruck-versand.de, glaube ich. Ja, Link in den Shownotes. Und die haben unfassbar viele gute Anleitungsvideos. Ja, und das, die muss ich nochmal rauskehren. Jetzt mal als vorab, bevor ich überhaupt, wenn ich mal eine eigene Podcast-Folge dazu mache, aber der muss ich wirklich sagen, die haben ein ungeheuer gutes Content-Marketing. Wirklich brillant, weil die Videos von ihnen sind sehr unterhaltsam und informativ und gut gemacht. Und nicht auf eine Art und Weise so wie, hey Leute, abonniert meinen Channel und bla bla bla, sondern wirklich, hallo Leute, ich zeig euch mal, wie es funktioniert mit Siebdruck. Das müsst ihr als Anfänger beachten. Ist kein Hexenwerk. Ihr müsst hier das so machen, einzelne Schritte. Und das ist sehr spannend, weil Siebdruck ist komplizierter. Also die Grundidee von Siebdruck: Du hast ein Sieb, du deckst manche Bereiche ab von dem Sieb und ziehst dann Farbe rüber. Und die Sachen, die abgedeckt sind, ganz klar, kommt keine Farbe rüber. Da, wo Sieb nicht abgedeckt ist, da kommt die Farbe durch. Und so kannst du komplizierte Sachen auf Papier, auf Textil, auf Glas, auf Holz, auf was auch immer drucken. Weil, jetzt kommt's, der Rahmenbogen zur Fotografie: Du hast beim Siebdruck auch eine Fotoemulsion, die du aufträgst. Also beim modernen Siebdruck. Den Siebdruck gibt es schon ganz lange, aber das moderne Siebdruck-Ding ist so, du trägst eine Fotoemulsion auf dein Sieb. Dann belichtest du die, und dann härtet nämlich der Teil, der belichtet wurde, aus, und der Teil, der abgedeckt ist, der ist auswaschbar. Und dann kannst du halt diese Vorlage fixieren, indem du gut auswäschst, und hast dann eine Vorlage, mit der du auch Grafiken drucken kannst, die kompliziert sind. Also sprich, du kannst so Fotografiken-Sachen drucken, die teilweise sehr gute Ergebnisse haben. Also echt begeistert, was ich gesehen habe. Und das habe ich auch ausprobiert. Natürlich auch mit bescheidenem Erfolg, weil ich habe zwei linke Hände, ist schon klar. Aber dazu werde ich mal eine eigene Folge machen, weil das wirklich sehr spannend ist. Jedenfalls bin ich auf diese DIY-Methoden, mal gucken, was es im Internet so an Bastelkram gibt, bin ich dann zum Siebdruck gekommen. Und abschließend nochmal zu sagen, warum ist denn sowas spannend und interessant und so? Also ein Gedanken oder ein Gefühl, was ich habe, ist, du kannst heutzutage ungeheuer leicht hochwertigen Merch produzieren lassen. Ich habe hier vor mir eine Fotominutentasse. Das heißt, du kannst bei Spreadshirt und Co. kannst du sagen so, hey, hier ist mein Motiv, druck das bitte auf ein Shirt, auf ein Pullover, auf eine Tasse. Kannst dann die Vorlagen in den Shop packen. Diesen Shop kannst du auf deiner Seite einbinden, ist ganz simpel. Und hast dann halt super simplen Merch, den du einfach verticken kannst. Das ist so auch immer so, hey, das ist mein Logo, ist mein Produkt, gelabelt, zack. Ja, hat jetzt aber nicht viel mit Kunst zu tun. Das machen ganz viele Leute, ja, so von Bands oder auch Podcastern. Also ein Beispiel, die Bin Weg Bouldern Podcasterin, die ich auch gern höre, die kann man auch bei Steady unterstützen. Die macht es zum Beispiel auch so, dass du so ein Shirt hast, wo drauf steht Bin Weg Bouldern, die kannst du kaufen. Und die hat auf ihrer Internetseite einfach den Spreadshirt-Store eingebunden. Und ich glaube, wenn du sie bei Steady unterstützt, bekommst du auch, wenn du halt viel Geld irgendwie pro Monat gibst, auch, glaube ich, ein T-Shirt oder sowas. Weiß ich aber nicht, müsst ihr da selbst gucken. Link in den Shownotes. Finde ich aber gut, dass es einfach geht. Das heißt, du kannst es jeder machen. Andererseits, dadurch, dass es so simpel ist und jeder das machen kann, tritt auch so dieses Handwerkliche und dieses Kreative zurück. Weil so dieses, ey, ich habe hier eine kleine Auflage produziert, so 10 Shirts für meine Band, das gibt's weniger. Weil jetzt wird Print-on-Demand gedruckt, was sehr gut ist, weil es quasi jetzt jeder kann. Aber das ist ja auch im Verhältnis teurer. Das heißt, wenn du dir so einen geilen Hoodie bestellst mit vorne und hinten Druck und so weiter, dann kostet der bei Spreadshirt auch was. Früher, also sprich 80er Jahre und Co. und 90er, da war das noch nicht so publik, dass du dir so viele Sachen drucken lassen konntest. Es kam dann irgendwann mal auf. Also dann kam irgendwann ein Transferdruck, wurde günstiger oder populärer, und dann hast du gesagt, so, ja, ich lasse mir mal ein T-Shirt drucken. Aber ich weiß ganz früher noch so Erzählungen von Leuten, ich Musik so, mich Musik, für Musik interessiert hatte und so weiter. Und dann kannst du halt Bands, die irgendwie schon weiter waren. Und dann war immer so die Sache so, ja, wir haben jetzt irgendwie uns mit Siebdruck so T-Shirts irgendwie gedruckt. Und die waren jetzt nicht so der Hammer, da war nur so ein, also nur so ein Bandname drauf. Aber das war damals schon richtig wow. Und heute gibt es so Siebdrucksets und du kannst das sozusagen selbst machen. Und du hast dann halt in Anführungszeichen eine Unikarte, weil du die halt selbst abziehst. Also du kannst in kleinen Auflagen relativ gut produzieren. Und das ist das Spannende am Siebdruck, wo ich gesagt habe, so hey, da muss ich mich auch mal auseinandersetzen. Aber das wird ausführlich dann in einer anderen Folge abgehandelt. Ich hoffe, die Mischfolge hat euch so ein bisschen unterhalten. Und wenn ihr Anregungen habt, kontaktiert mich. Ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownotes zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.